Moin und herzlich willkommen beim Modekapitän. Ich bin Kapitän Judith und hier erfährst du mehr über den Weg zu deinem erfolgreichen Textilunternehmen. Los geht's! Wieder eingeschaltet hast. Heute ist schon wieder Frederik bei mir. Du kennst ihn vielleicht noch aus der letzten Folge, wo wir uns mit dem Thema Pricing beschäftigt haben. Heute gibt es sozusagen eine zweite Folge und ja, sag mir gerne mal Bescheid. Schreib mir einfach eine E-Mail, wenn du dafür bist, dass Frederik häufiger im Podcast teil sein sollte. Ja, für alle, die noch nicht wissen, wer Frederik ist, ich würde dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, vielen Dank, Judith, und danke auch nochmal, dass ich jetzt zum zweiten Mal in Folge dabei sein darf. Genau, also ich heiße Frederik, ich habe mit Judith während meines Bachelors zusammen studiert und jetzt lange Zeit auch den Kontakt gepflegt und habe einige Jahre in einem E-Commerce-Modeunternehmen gearbeitet und habe dort einiges an Erfahrung im Preismanagement sammeln können. Und freue mich natürlich, dass ich heute wieder mit Judith über die Themen Preise und Preismanagement sprechen darf.
Ja, wie ich in meiner Instagram-Umfrage festgestellt habe, ist das Thema Preis heiß. Also da gibt es tatsächlich extrem viele Nachfragen zu und ich habe ja auf meiner Website auch ziemlich viel Content schon immer dafür sozusagen veröffentlicht in Blogform. Aber möchte gerne jetzt auch nochmal im Podcast darauf eingehen. Ich finde, es gibt einige wichtige Kriterien, die wir auf jeden Fall beim Thema Preisgestaltung berücksichtigen sollten. Und aus diesem Grund würde ich mich dem Thema gerne nähern. Frederik ist aus meiner Sicht da genau der richtige Gesprächspartner, weil wir unter anderem zusammen im Finance-Kurs saßen und ich Frederik durchaus als ziemlich zahlenaffin kennengelernt habe. Und wie er gerade eben auch schon angesprochen hat, hat er in der Vergangenheit sich häufiger mit dem Thema Pricing beschäftigt, beziehungsweise ist aktuell auch noch damit zugange. Und insofern, glaube ich, sind wir da ganz genau die richtigen Gesprächspartner. Ja, lass uns doch vielleicht mal so einsteigen. Was würdest du sagen zum Thema Preiskalkulation, welche wichtigen Bestandteile gibt es aus deiner Sicht? Also jeder Preis besteht ja aus unterschiedlichen Bausteinen, die man sozusagen zusammenstapelt, um den finalen Preis zu bekommen. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was du denkst, was denn aus deiner Sicht überhaupt im Preis enthalten sein sollte.
Ja, danke für die Übergabe. Ja, also wir haben ja im letzten Podcast schon einmal da grob oder kurz drüber gesprochen und meiner Meinung nach ist eigentlich der erste Baustein vielleicht, um deine Preise zu kalkulieren, natürlich erstmal die Kostensicht. Und hier vor allem, wenn man mal so aus dem BWL-Bereich kommt, dann hat man ja auch immer vielleicht auch den Begriff der Einzel- und Gemeinkosten vor Augen. Und das ist zwar jetzt natürlich schon etwas für jemanden, der nicht aus dem Bereich kommt, vielleicht jetzt schon ein Fragezeichen dran, aber es ist ja halb so wild. Also die Einzelkosten sind eigentlich nur die Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem Produkt beispielsweise stehen. Und Gemeinkosten heißen nicht, weil sie gemein sind, sondern sozusagen, weil sie aus der Allgemeinheit ableitet. Also sie stehen halt nicht unmittelbar in Zusammenhang mit dem Produkt, sondern fallen auch sozusagen übergreifend halt für deine Produktion beispielsweise an. Also ein ganz typisches Beispiel für Gemeinkosten sind Gebäudemieten zum Beispiel. Also die hast du ja auch, die kannst du nicht direkt deinen Produkten zuordnen. Und das ist für mich einfach erstmal einer der wichtigsten Bestandteile, sich wirklich ein Bild über seine Kosten zu machen und vielleicht mal seine verschiedenen Kostenarten in dem Moment mal zuzuordnen und zu wissen, okay, was ist wie aufgestellt.
Ich glaube, es hilft ja auch total dabei, wenn man wirklich seinen Umsatz planen möchte, beziehungsweise seine Verkaufszahlen ja letztendlich auch, dass man sich einmal die Gesamtkosten sozusagen aufaddiert und dann schaut, was weiß ich, zu den Gemeinkosten zählt ja auch sowas wie Steuerberatung und so weiter, dass man all die Kosten einmal gesamt zusammenträgt und aufaddiert und dann einfach mal schaut, okay, wenn man diese Kosten jetzt umlegen würde und wie man das macht, das werden wir gleich noch erklären, aber wenn man davon jetzt einen prozentualen Anteil oder auch einen realen Anteil sozusagen pro Produkt berücksichtigen würde, wie viele Produkte müsste man denn dann eigentlich verkaufen? Also ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Sagen wir mal, du hättest allgemein 1.000 Euro Kosten und du könntest 1 Euro von diesen Kosten auf jedes Produkt umlegen. Dann würdest du ja automatisch in der Verpflichtung stehen, 1.000 Produkte verkaufen zu müssen, damit deine gesamten Kosten gedeckt sind. Das wäre vielleicht schon mal ein ganz einfacher Anknüpfungspunkt. Ja, wenn wir mal näher auf die Gemeinkosten eingehen, Frederik, was würdest du denn sagen? Die Gemeinkosten, sollte man die prozentual umlegen, deiner Meinung nach, oder eher in einem realen Anteil umlegen?
Ja, absolut versus relativ, beziehungsweise prozentuale Aufschläge oder absolute Aufschläge. Ja, das ist... vielleicht ist es auch so ein bisschen der Vergangenheit geprägt, wenn man es auch vielleicht damals auch während des Studiums so kennengelernt hat. Aber ich bin halt eigentlich ein Fan von prozentualen Ausschlägen. Das gestaltet natürlich die Kalkulation in dem Moment ja etwas, ich finde jetzt nicht einfacher, aber du kannst halt die Relation einfach anders gestalten. Vor allem, wenn du ja natürlich auf höhere Gemeinkosten eingehst, die in ihrer Höhe schon sehr hoch sind, vor allem im Monat, und das runterrechnest, dann hast du natürlich auch im Verhältnis, also du setzt ja die Gemeinkosten immer im Verhältnis zu den Einzelkosten, um dann halt die Zuschlagssätze, die nennen sie ja Zuschlagssätze, auszurechnen.
Vielleicht musst du da an der Stelle nochmal eben, sorry, wenn ich da reingrätsche, erklären, was du damit genau meinst.
Womit denn? Mit den Zuschlagssätzen?
Genau.
Also, die Zuschlagssätze sind ja prozentual gesehen die Sätze, wie du deine Gemeinkosten auf die Kostenkalkulation sozusagen zurechnest. Die durch die gegebene Höhe, vor allem, was ich ja auch schon sagte, wie zum Beispiel Gebäudemiete, ist es natürlich schwierig, diesen großen Batzen an Fixkosten irgendwie unterzubekommen. Und das musst du ja in Relation setzen. Und diese Relation ergibt sich halt durch diese sogenannten Zuschlagssätze. Und deswegen ist es dahingehend meiner Meinung nach ja etwas schöner, wenn man über den prozentualen Satz geht, da man hier einfach ja in der Relation besser arbeiten kann. Diese großen Höhen der Gemeinkosten einfach besser unterzukriegen.
Definitiv. Und ich glaube auch gerade, dass es am Anfang viel einfacher ist, das prozentual umzulegen, weil man das vielleicht ja gerade zu Beginn einfacher kalkulieren kann, anstatt dessen, dass man jetzt irgendwie das dann kompliziert auseinanderrechnet. Also ich mache es tatsächlich auch in meiner eigenen Preiskalkulation so, dass ich, glaube ich, 5% der Gesamtkosten für die Verwaltungskosten, also letztendlich die Gemeinkosten, reserviere. Und der Rest, das Einzige, was ich nicht in die Gemeinkosten reinrechne, sind die Marketingkosten, weil ich die Auffassung vertrete, wenn zum Beispiel dein Zieljahresumsatz 100.000 Euro sind, da musst du 10.000 Euro ins Marketing investieren im Vorfeld, um diesen Umsatz auch zu erreichen. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Ob das jetzt Messestand ist, Printprodukte, Werbeanzeigen, Social Media, Unterstützung, was auch immer. Also fallen ja sehr viele Sachen rein. Aber deshalb dekliniere ich das sozusagen nochmal auseinander, sodass man einmal ein Budget für Gemeinkosten oder in meinem Fall nenne ich es tatsächlich Verwaltungskosten und ein Budget für Marketingkosten hat, die man auch nicht direkt dem Produkt zurechnen kann, sondern die halt, wie zum Beispiel ein Messeauftritt, ja produktübergreifend gelten. Genau. Wir sprachen ja ursprünglich mal über das Thema Bestandteile von der Preiskalkulation. Und deshalb würde ich mit dir gerne nochmal diskutieren, was du denn denkst, welche Kosten noch in den Preis einkalkuliert werden sollten. Wir sprachen ja gerade über die Gemeinkosten und wir sprechen sicherlich auch noch über Kosten, die direkt dem Produkt zuzuordnen sind. Das wären ja aus meiner Sicht sowas wie Materialkosten, also zum Beispiel Stoff, Produktionskosten und Zutaten. Also Zutaten, damit sind gemeint sowas wie Knöpfe, Reißverschlüsse und so weiter. Gibt es denn aus deiner Sicht noch andere Kostenbestandteile, die wir berücksichtigen müssen?
Meinst du jetzt speziell im Einzelkostenbereich oder allgemein umfassend auch in dem... Okay. Einzelkostenbereich sind ja eigentlich relativ, relativ einfach zuzuordnen. Das ist ja das Schöne an den Einzelkosten. Und klar, neben dem, was du gerade schon gesagt hast, also vor allem jetzt Material-Einzelkosten, gibt es ja auch die sogenannten Fertigungseinzelkosten. Und hier sind vor allem Fertigungslöhne gemeint. Also für Personen, die jetzt vielleicht noch jemanden angestellt haben, zum Beispiel, dann ist es ja nicht so kompliziert, die Löhne oder das Gehalt vielleicht in dem Moment ja auch entsprechend der Produktion deines Artikels oder deiner Produkte zuzuordnen. Und das ist für mich auch einer der wesentlichen Bestandteile, dass man halt auch sich darüber Gedanken macht, okay, wie kann ich denn jetzt die Fertigungslöhne oder vielleicht auch mein Fertigungslohn im Moment vielleicht umsetzen oder umlagern?
Da kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Die Frage, die wurde mir auch schon gestellt und ich glaube, da würde mich auch mal sehr deine Einschätzung interessieren. Insbesondere, wenn man ursprünglich aus dem Handmade-Bereich kommt oder vielleicht auch noch ein Handmade-Label hat und seine Produktion noch nicht ausgelagert hat oder gar nicht auslagern will, dann muss man ja einen Stundenlohn kalkulieren, den man, also wenn man es simpel halten will, einen Stundenlohn, man kann das natürlich auch noch weiter aufdröseln, aber einen Stundenlohn, mit dem man sozusagen seine Nähstunden berechnet. Wenn man möchte, kann man zum Beispiel natürlich auch einen unterschiedlichen Stundenlohn für Zuschnitt und fürs Nähen kalkulieren, aber generell braucht man ja einen Stundenlohn. Hast du eine Empfehlung für unsere geneigten Hörer?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass jeder von uns auch sogenannte private Kosten hat. Also wenn man jetzt beispielsweise angestellt ist und man bezieht sein monatliches Gehalt oder sein Jahresgehalt, dann deckt man davon ja eigentlich, wenn man das ja so will, nur seine eigenen privaten Kosten. Also Miete, Lebensmittel, Bekleidung, also alles, was dazugehört. Und wenn du jetzt selbst deine Arbeitskraft, sage ich jetzt mal, verkaufst in dem Moment, dass du ja, ich denke, eben ist der Begriff der Wertschöpfung ein Begriff, das heißt, dass du mit deiner Arbeit ja einen Wert schaffst. Und das heißt, du musst ja irgendwie diese privaten Kosten, die du ja hast, in deiner Wertschöpfung sozusagen ja unterkriegen. Und das wäre zuallererst der beste Ansatz, sich über seine jährlichen Kosten oder vielleicht auch seine monatlichen Kosten erstmal Gedanken zu machen. Und dazu gehören dann natürlich auch die entsprechenden laufenden Kosten für den Geschäftsbetrieb. Und wenn du diese beiden Kostenblöcke addierst, hast du ja erstmal einen Ansatzpunkt, auf den du ja aufbauen kannst, um abzuschätzen, ja, was du eigentlich erwirtschaften musst, um leben zu können, mehr oder minder gesagt.
Ich würde da
deinen Betrieb natürlich auch aufrecht zu erhalten.
Absolut. Ich würde da auf jeden Fall zwei Stolpersteine direkt nennen wollen, wo du aufpassen musst, dass du sozusagen da über die Steine nicht stolperst. Du wirst ja anhand zum Beispiel von 40 Stunden pro Woche oder wie viele Stunden pro Woche du auch immer regelmäßig ansetzt, kannst ja deinen Stundenlohn dann super umlegen. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, dass du Krankheitstage und Urlaubstage mit einkalkulierst, weil den Fehler machen tatsächlich sehr viele Selbstständige, dass sie sagen, hey, eigentlich 40 Stunden die Woche, 52 Wochen pro Jahr, das geht immer durch und das funktioniert leider nicht. Ich glaube auch, dass die also deine eigenen Kosten, die du sozusagen dann nicht auf die einzelne Stunde umlegst, dass du einfach aufpassen musst, dass du auch wirklich auf einer realistischen Basis sozusagen planst, weil
Ja.
ich erlebe es selber häufiger mal, dass zum Beispiel eine Interessentin von mir sagt, okay, hey, ich bin ja in der Familienversicherung von meinem Mann versichert und deshalb habe ich ja keine Versicherungskosten. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, da kalkulatorisch Kosten anzusetzen. Die Sätze sind ja einwandfrei im Internet sichtbar. Es können sich immer mal wieder Lebenssituationen verändern oder naja, jeder Arbeitnehmer hat ja auch erstmal Anspruch darauf, seine Krankenversicherung beispielsweise selbst getragen zu bekommen. Wenn die nicht abgeführt werden muss, umso besser, mehr Geld für dich, das du irgendwie anlegen kannst, zum Beispiel für deine Altersvorsorge. Aber generell würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese Kosten zu berücksichtigen. Sei es nur kalkulatorisch. Genau. Und dann habe ich noch einen wichtigen anderen Gedanken zu dem Thema. Und du merkst vielleicht auch schon, wenn du deine gesamten Jahreskosten addierst und dir mal grob überlegst, wie hoch deine Fixkosten dann meinetwegen auch pro Monat sind, die Jahreskosten, also sowas wie Autoversicherung oder so vielleicht pro Monat umlegst, dann kommst du ja auf einen ganz schönen Kostenblock pro Monat. Und wenn du diesen Stundenlohn dann tatsächlich in die Herstellung deiner Produkte einkalkulieren willst, ist es, glaube ich, ganz erforderlich, dass du auch ein Produkt auf der einen Seite kreierst, was einen gewissen Wert hat. Ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel Patchwork-Decken. Patchwork-Decken sind relativ aufwendig zu verarbeiten, aber man ist auch bereit dafür, ein gewisses Geld auszugeben. Nicht empfehlenswert ist es, ein Produkt dann herzustellen, in dem es einen großen Wettbewerb gibt, das Produkt vielleicht auch sehr einfach mit einer Produktion hergestellt werden kann und deine Kunden sozusagen dadurch gar keinen also diesen Wert gar nicht kennen und schätzen, weil dann wirst du auch den entsprechenden Preis wahrscheinlich nicht realisieren können oder nicht mit guten Verkaufszahlen. Insofern würde ich immer auf eine gewisse Wertigkeit deines Produktes setzen. So, sorry für den kurzen Exkurs, aber das war mir ein ganz wichtiges Anliegen, das einmal mit auf den Weg zu geben.
Nee, aber wenn ich da noch einmal kurz einhaken darf,
Sehr
Judith,
gerne.
zum ersten Punkt, den finde ich auch also super spannend und den verliert man auch, also das, was du gerade sagtest mit den Tagen, die man kalkulieren muss, das verliert man vielleicht auch manchmal erstmal bei der ersten Kalkulation vielleicht so aus den Augen. Aber jetzt nochmal exemplarisch, wenn wir mal von 365 Tagen im Jahr ausgehen, dann haben wir ja schon 104 Tage alleine Samstag und Sonntag. Natürlich kann man sagen, ja, vielleicht rechnet man dann nur mit 52 oder man arbeitet auch nochmal am Samstag. Aber grundlegend, wenn man die 104 Tage mal heranzieht, ja, sind es halt schon 104 Tage weniger. Hinzu kommen, das ist auch nochmal vielleicht so eine ganz grobe, also so eine Überschlagsrechnung. Wenn du von weiteren Faktoren, die hast du ja auch schon mal erwähnt, Feiertage, Urlaubstage, Krankheit ausgehst, ich meine, jeder Mensch braucht auch mal vielleicht ein paar Tage frei, dann bist du ja auch ganz schnell schon jetzt beispielsweise mal hochgegriffen bei 20 Feiertagen im Jahr, je nachdem aus welchem Bundesland man kommt. Ich sage jetzt mal auch hochgegriffen mit 30 Urlaubstagen gerechnet und vielleicht 7 Krankheitstage. Also dass du mal vielleicht eine Woche im Jahr einfach mal flach liegst und auch nichts machen kannst. Naja. Dann kommst du ja auf Nettoarbeitstage von 365, fällst auf 204 Tage. Das heißt, du reduzierst deine Basis der Arbeitstage ja gerade mal um 161 Tage. Und das ist ja schon ganz schön viel. Und das ja, schlägt sich natürlich auch hinterher dann vielleicht in deinem Angebotspreis pro Stunde sozusagen wieder. Das merkt man dann.
Absolut.
Ja.
Ich glaube, das ist nochmal ein total wichtiger Hinweis. Und wie gesagt, ich würde da auch nicht davon ausgehen, hey, wenn du selber sagst, hey, ich war noch niemals krank oder so, also muss ich keine Krankheitstage berechnen, sondern geh da tatsächlich mal vom Durchschnitt aus. Letztendlich ist es eine Rechnung, die dir sonst in die Hände spielt. Dann hast du halt mehr Geld am Ende übrig, umso besser, wenn es dir das ganze Jahr gut geht. Aber du solltest auf jeden Fall im Notfall abgesichert sein. Und wie gesagt, also für mich ist es wirklich ein großes Anliegen, dir da mitzugeben, dass es halt nicht darum geht, irgendwie super einfache Produkte oder Produkte, die es tausendmal auf dem Markt gibt, herzustellen, sondern dass du dir dann wirklich Gedanken machst über besondere Produkte, die auch ihren Wert haben dürfen. Ansonsten macht es aus meiner Sicht auch total viel Sinn, mal über die Auslagerung deiner Produktion nachzudenken, weil die Kosten einfach wesentlich günstiger sind. Das kommt nicht daher, dass da jedenfalls im besten Falle Kinder sitzen und die Produkte herstellen, sondern insbesondere, wenn du zum Beispiel nach irgendwo in Europa die Produktion hast, dann hast du häufig den Fall, dass die Arbeitsgänge halt sehr industrialisiert sind und die Näherinnen zum Beispiel immer bestimmte Arbeitsschritte machen und nicht eine Näherin sozusagen zuschneidet, dann irgendwie die eine Naht macht, dann einen Reißverschluss reinnäht und so weiter, sondern dann hat jeder meistens einen Arbeitsschritt und dann wird das Produkt weitergegeben und dadurch können die auch viel schneller arbeiten und ganz andere Löhne realisieren. Genau. Und die haben natürlich auch einen anderen Fuhrpark, anderen Fuhrpark, andere Maschinen zur Verfügung. Also sozusagen die Nähmaschinen, die fahren dann auch ja über den Stoff. Insofern, genau, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Gedanke wert. Wann eine Produktion auch Sinn machen kann, ist, wenn du an Einzelhändler verkaufst. Weil wenn die Produktionskosten da nicht stimmen, dann wird es ja schon schwierig, den Einkaufspreis zu realisieren, oder Frederik?
Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zum Thema gerade. Was natürlich auf der Kostenbasis jetzt entsprechend kalkuliert wird, wir dürfen natürlich auch immer nicht vergessen, dass du dir auch einen eigenen Gewinn einkalkulieren musst. Wenn du natürlich jetzt die Kostenbasis hast, du musst ja auch irgendwas verdienen. Also kostendeckend zu arbeiten ist ja auch erstmal schön und auch gut, gar keine Frage. Aber man sagt ja immer so schön, man lebt ja nicht von der Hand in den Mund, sondern man muss ja auch ein bisschen was am Monat vielleicht übrig haben, um sich auch nochmal ja, entsprechend weiterzuentwickeln oder dahingehend auch noch investieren zu können.
Absolut.
Genau.
Zum ja.
Ja.
Zum Thema Gewinn, da habe ich tatsächlich in meiner Kalkulation berücksichtigt, dass die vom Einkaufspreis, also dem Preis, für den der Händler dein Produkt abkaufen würde, dass 50% Kosten sind und 50% dein Gewinn. Das inkludiert aber bei mir tatsächlich, dass du von diesem Gewinn auch dein Gehalt bestreitest. Also da sind die persönlichen Lebenshaltungskosten dann sozusagen inkludiert. Was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel selber näht? Meine Kalkulation ist ja tatsächlich sehr stark darauf ausgerichtet, wenn du auch wachsen willst und die Produktion auslagern willst und so weiter. Was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt selber näht? Wie hoch sollte der Gewinn pro Stück sein oder wie hoch kann der Gewinn überhaupt pro Stück sein? Hast du dazu eine Einschätzung?
Eine Einschätzung schwierig, weil, wie du auch gerade schon sagtest, ist es, glaube ich, auch produktabhängig und auch natürlich dann dahingehend auch kostenabhängig. Ich glaube, es ist halt auch, die Kostensituation ist ja auch sehr eng an die Produkte geknüpft, die du herstellst. Du kannst ja super hochwertige Produkte produzieren, die einen sehr hohen ja, Materialkosten Aufwand in dem Moment mit sich bringen. Und ich finde, dass das auch wieder relativ individuell entschieden werden muss, wie du oder wie hoch du jetzt beispielsweise deinen Gewinn vielleicht pro Stunde halt auch berücksichtigst. Also du kannst es ja sowohl absolut, also dass du halt sagst, okay, du möchtest jetzt beispielsweise 5 € pro Stunde Gewinn machen, oder du kannst es ja auch prozentual machen. Und wenn du jetzt beispielsweise mehrere Produkte vielleicht selber produzierst und die Stundenkosten vielleicht für ein Produkt, was entsprechend auch einen höheren Kosteneinsatz hat oder einen Wareneinsatz in dem Moment, kannst du ja vielleicht über den prozentualen Weg beispielsweise auch etwas die Relation etwas geringer ausgestalten, sodass du ja vielleicht auf Produktebene entscheidest, ich möchte vielleicht für das eine Produkt etwas weniger Gewinn erwirtschaften, weil es eigentlich schon in der Herstellung allgemein schon so teuer ist, dass es dann vielleicht auch ein bisschen, man sagt immer so schön, dass ich das aus dem Markt herauskalkuliere und bei einem anderen Produkt eventuell ein bisschen mehr vielleicht nimmst, um das auch wieder auszugleichen. Deswegen finde ich es halt ein bisschen schwierig, da so eine Einschätzung zu geben. Aber ich denke, dass man vielleicht so im Bereich von vielleicht 10-20% erstmal vielleicht rangehen sollte.
Vom Verkaufspreis oder 10-20% vom Stundenlohn oder?
Genau, also hier, wenn wir jetzt nach wie vor bei den Lohnstunden sind, bei dem Stundenlohn, dann würde ich schon im Bereich der 10-20% einfach mal mich herantasten. Ja.
Okay, und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, wenn du jetzt bisher nur Bahnhof verstehst und das Gefühl hast, dass du jetzt nicht schlauer bist als vorher, keine Sorge, dann hör mal bis zum Ende weiter. Erstens kannst du vielleicht hier trotzdem noch das eine oder andere mitnehmen und zum anderen habe ich am Ende auch noch einen wichtigen Hinweis für dich, wenn du sagst, du möchtest mehr zu dem Thema auch lernen. Genau, dann waren wir stehen geblieben beim Thema Verkauf an den Einzelhandel. Und ich bin ein totaler Verfechter, weil ich eben auch selber aus dem Vertrieb komme, sowohl seitens des Einzelhandels als auch der Handelsagenturen. Ich glaube total daran, dass man mindestens mit Faktor 2,6 kalkulieren sollte. Was heißt das letztendlich? Das heißt letztendlich, wenn ein Produkt für 260 Euro an den Endverbraucher verkauft wird, egal von dir oder vom Einzelhändler, dann sollte der Einkaufspreis 100 Euro sein. Das heißt, man teilt praktisch den Verkaufspreis durch 2,6. Also in dem Fall 260 Euro durch 2,6 gleich 100. Und das wäre dann für mich ein sinnvoller Einkaufspreis. Du hast ja nun auch Branchenerfahrung, insbesondere im Bereich E-Commerce. Ist 2,6 deiner Meinung nach eine vernünftige Marge? Also ich weiß, dass es auch noch deutlich mehr geht. Also es gibt auch Labels, die zum Beispiel mit Faktor 5 kalkulieren, was natürlich Wahnsinn ist, wenn man sich das mal überlegt. Da verdient natürlich der Hersteller auch noch weniger dran. Aber sag mir doch mal, ob das aus deiner Sicht auch eine Marge ist, die dir häufiger begegnet ist.
Ja, also auf jeden Fall. Also 2,6 ist sehr gängig, das muss ich dazu sagen. Vielleicht hast du oder habt ihr ja auch in dem letzten Podcast schon gemerkt, dass ich ein Freund von individuellen Entscheidungen bin.
Noch niemals.
Und dasselbe gilt für mich eigentlich auch bei der Kalkulationsgröße, also der Faktorgröße. Ich denke, um erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen und ja mal zu schauen, was wird überhaupt für ein potenzieller, jetzt beispielsweise Verkaufspreis resultieren, wenn ich den Faktor 2,6 verwende, dann ist das auf jeden Fall eine super gute Maßgabe. Ich finde aber, dass man auch vor allem immer auch, also dass man auch auf Basis der Kosten beziehungsweise auch auf Basis der Produkte vielleicht individuell entscheiden sollte. Vielleicht ist ja auch bei einem Produkt einfach, weil es der Markt hergibt. Dann sind wir wieder vielleicht ein bisschen mehr in Richtung der letzten Podcast-Folge, so ein bisschen in diese Wettbewerbs- oder auch Nachfrageorientierung reinzugehen und zu schauen, okay, wenn ich jetzt meine Bluse mit einem Faktor von 2,6 berechne, dann bin ich vielleicht viel zu günstig, das kann ja auch sein. Dann hebe ich mich zwar mit dem Preis deutlich von der Wettbewerbssituation ab, aber vielleicht lässt ja die Bluse auch beispielsweise nochmal 5, 6, 7 oder 8 Euro vielleicht mehr zu. Und am Ende, wenn es dann auch funktioniert, freut sich ja natürlich auch dann der Verkäufer bzw. der es dann hergestellt hat, dass man eventuell seinen Preis etwas höher angesetzt hat als 2,6.
Genau, für mich noch eine ganz wichtige Frage wäre in dem Kontext auch, oder naja, eher vielleicht auch sogar eine Aussage, die ich gerne treffen möchte. Ich glaube, also ich werde auch häufiger gefragt, ob das dann tatsächlich Sinn macht, weil man verkauft ja das Produkt dann viel günstiger und so weiter. Und ganz ehrlich, das macht total viel Sinn, weil diese Differenz, diese Handelsspanne, die Differenz zwischen den 100 und 260 Euro, das ist das, was der Verkäufer eben auch für diesen gesamten Verkaufsprozess ausgibt. Der hat ja auch Kosten, sei es im Einzelhandel Personal, im E-Commerce, Dito, Online-Shop, die ganzen Softwarekosten und so weiter. Übrigens, E-Commerce ist, kleine Randnotiz, gar nicht unbedingt günstiger von den laufenden Kosten als Einzelhandel. Aber dazu mal an anderer Stelle mehr. Gutes Thema für einen nächsten Podcast. Aber ja, generell ist es total fair und auch gerechtfertigt. Und ich verlinke dir mal in den Shownotes einen Instagram-Post von mir, wo ich dir sogar kalkulatorisch und wirklich durchgerechnet zeige, dass sich das auch für dich total lohnt, wenn du deine Produkte in Anführungszeichen nur zum Einkaufspreis verkaufst. Das ist echt, also damit hast du ein ganz anderes Wachstumspotenzial, als wenn du nur über deinen eigenen Online-Shop verkaufen würdest. Und an der Stelle zitiere ich gerne auch nochmal einen Händler, mit dem ich kürzlich ein Gespräch hatte, der mir sagte, ja, der Handel macht ja letztendlich auch die Marken groß. Und ich finde, da ist viel Wahres dran. Naja, nichtsdestotrotz, zurück zum Thema. Vielleicht noch ganz wichtig an der Stelle, das ist auch schon wieder fast ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, aber wie man überhaupt den richtigen Preis findet. Und ich glaube, dass es essentiell ist, dass man einen guten, also dass man den richtigen Preis auswählt. Gut im Sinne von richtig, das muss nicht unbedingt der niedrigste Preis auf dem Markt sein, aber der Preis muss zum Produkt passen. Weil du kennst es ja vielleicht selber, wenn du ins Geschäft gehst und kaufst, also wenn der Hoodie, der vielleicht auch noch an manchen Nähten ausfranst, plötzlich 180 Euro kostet, dann glaube ich nicht, dass du bereit bist, diesen Hoodie von einer No-Name-Marke zu kaufen, als Beispiel. Das Produkt, du musst dem Käufer die Argumente liefern und er kennt ja auch meistens sein Produkt von irgendwelchen anderen Marken, ob das jetzt ein Hoodie ist, eine Bluse, ein Kragen, ein was auch immer, der Kunde kennt Vergleichsprodukte und du musst dich da irgendwie sinnvoll einsortieren. Und deshalb würde ich dir zur Preisfindung im Vorfeld auf jeden Fall immer eine Preisrecherche auf dem Markt empfehlen. Das machen wir übrigens auch immer in meinem Gruppenprogramm Ab in den Handel. Spannend ist, glaube ich, dabei auch noch, dass du dir wirklich überlegst, okay, was sind die Argumente, die für dein Produkt sprechen? Und da auch tatsächlich das Kundenfeedback einzuholen. Wenn du die Kalkulation, also bevor du überhaupt den Preis kalkulierst, würde ich immer erst einen Zielpreis festlegen. Immer erst sagen, okay, für die Bluse will ich 80 Euro nehmen und dann von der anderen Seite hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt kalkuliere ich mal meine Kosten durch und komme ich denn auch bei diesen 80 Euro aus oder wird das überhaupt nichts? Und da muss man halt tatsächlich nochmal an die Kalkulation ran. Aber oder halt möglicherweise auch an die Wertsteigerung, dass man sich überlegt, okay, gibt es vielleicht Möglichkeiten, den Wert des Produktes zu steigern? Aber ich würde immer die Vorgehensweise so empfehlen, dass man erstmal schaut, okay, also wie viel Wert darf das Produkt tatsächlich im Handel sein? Wie ist denn dein Empfinden dazu?
Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen.
Das
Nein, das
freut
ist
mich.
richtig gesagt. Dann sind wir halt wieder auch also auf der Grundlage des Wettbewerbs natürlich oder beziehungsweise der Marktgegebenheit. Und ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu 100% zu. Und einfach zu schauen, ich habe ein Produkt, ich möchte es verkaufen und wo tummelt sich eigentlich der Wettbewerb? Und in welcher Preislage befindet sich entsprechend ja auch der Wettbewerb? Ist mein No-Name oder bisher noch No-Name, meine No-Name-Marke vielleicht in dem Moment eher im niedrigen Mittel- oder vielleicht auch im Hochpreissegment anzusiedeln? Und ja, das ist definitiv ein guter Richtwert, wenn man sich einfach mal den Wettbewerb anschaut. Das ist richtig, ja.
Ja, super. Das heißt, du würdest aber auch mitgehen, dass du sagst, der Verkauf an den Einzelhändler lohnt sich? Fragezeichen.
Ja, also ich finde, das ist halt eine grundsätzlich strategische Ausrichtung von dir selbst bzw. von deiner Unternehmung.
Eine
Und
individuelle strategische Ausrichtung,
genau,
nicht
ja.
wahr?
es muss ja auch zu dir passen. Und ich bin allgemein ja auch ein Fan von Multi-Channel-Strategien. Also
Absolut.
vielleicht für die, die es nicht wissen, also Multi-Channel heißt ja eigentlich nichts anderes, dass man sowohl den stationären Handel beispielsweise als auch über den Online-Kanal vertreibt, seine Produkte vertreibt. Das heißt eine ja, Multikanal-Vertriebsstrategie. Und ja, wie gesagt, es muss halt zu dir passen. Und ich sehe es auch so, dass der Einzelhändler in dem Moment natürlich ein viel, viel größeres Risiko hat, die Ware ja auch vielleicht zu vertreiben, also ein größeres Risiko, als du es vielleicht hast, wenn du alles auf Lager hast und dementsprechend dich um deinen eigenen Online-Shop kümmerst. Aber natürlich hast du halt auch ein Umsatzrisiko, also eine Umsatzsicherung in dem Moment. Wenn du mit deinem Partnerhändler vielleicht in dem Moment ja auch aushandelst, wie viele Stück abgenommen werden in einer Saison oder vielleicht auch schon in der Jahresplanung, das kann ja auch sein, dann hast du ja in dem Moment auch einfach eine gewisse Umsatzsicherheit. Und das ist, darauf kann man ja bauen. Und das ist sehr, sehr viel wert. Im Online oder in einem Shop vielleicht hast du eben diese Umsatzsicherheit nicht. Und deswegen finde ich es halt auch eigentlich sehr gut, wenn man sich dazu entscheidet, wenn das Produkt geeignet ist, ein Zwei-Wege-System vielleicht zu gehen.
Definitiv. Also ich habe ja auch schon häufiger von den zwei Masken gesprochen, die aus meiner Sicht auch für die Stabilität sorgen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und freut mich auch, dass du als Onliner, als E-Commerce Fan das sozusagen so siehst, finde ich richtig gut. Und ich glaube, wenn man da auf beide Kanäle so ein bisschen Acht gibt, dann kann man echt was Großes aufbauen. Ja, was ich noch ganz spannend fände, letzte Frage für heute. Was sagst du denn zum Thema Provisionen auf den Online-Marktplätzen? Lohnen die sich? Also macht es Sinn, die zu investieren? Es gibt natürlich Amazon, eBay und da wirst du gleich deine Meinung sicherlich auch für eine individuelle Entscheidung bereitstellen. Aber nichtsdestotrotz würde mich auch, also es gibt ja auch zum Beispiel Plattformen wie Etsy, ich weiß gar nicht, wie hoch die aktuelle Provision dort ist, aber auch dort muss natürlich eine gewisse Provision abführen, um dort verkaufen zu können. Die spielen ja auch ein auf das Thema Ranking und so weiter, oder? Macht das Sinn?
Ja, also und da hast du natürlich mir jetzt eine Frage gestellt, die ich vielleicht nur mit einer richtigen Antwort
Für eine individuelle Entscheidung oder eine generelle Entscheidung?
Ja. Nein, bei dem kurzen Radbetrieb haben wir selber ein Startup gegründet, auch im Dienstleistungsbereich, also im E-Commerce-Dienstleistungsbereich. Und unser Kostenmodell basiert eben auch auf Provisionsbasis. Deswegen bin ich, oder oute ich mich natürlich sehr gerne als großer Fan von Provisionen. Aber jetzt mal den ernsthaften Faktor wieder mit einspielend. Grundsätzlich finde ich, dass das Kostenmodell einer Dienstleistung das natürlich auch rechtfertigen muss. Also nicht jede Dienstleistung oder nicht jedes Geschäftsmodell passt natürlich zu einer Provisionsbasis. Und was hier, wenn wir über die Online-Marktplätze sprechen, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir ja hier im Vertriebsbereich sind. Und ich finde, dass in dem Bereich des Vertriebs das Provisions- oder der Ansatz des Provisionsmodells eigentlich sehr gut passt. Denn du kannst auf der einen Seite eigentlich relativ viel auslagern. Du hast ja in dem Moment, wenn du beispielsweise mit Amazon zusammenarbeitest, hast du ja auch ein Stück weit die Zahlungsabwicklung, aber Amazon, je nachdem für welches Modell du dich dann auch vielleicht entscheidest, übernimmt Amazon ja auch den Endkundensupport in dem Moment. Das heißt, du lagerst in dem Moment ja viel auf und das ist ja eigentlich streng genommen, zumindest aus meiner Sicht, eine Win-Win-Situation, weil die Provision fällt ja auch immer nur dann an, wenn du ja auch was verkaufst. Wenn du jetzt natürlich nochmal eine Dienstleistung in dem Moment vielleicht zwischenschaltest, die sich dann auch bemüht, mehr zu verkaufen, weil sie ja genau den Effekt davon erzielt, wie du ihn hast, dann finde ich es noch umso fairer. Und
letztendlich, deswegen, ja. Letztendlich profitieren ja beide davon.
Ja.
So, also das heißt, wenn du etwas verkaufst und jemand anders dafür Provision bekommt, dann bekommt er nur Provision, wenn du auch wirklich was verkaufst. Insofern finde ich das einen super fairen Ansatz. Klar, das Risiko liegt natürlich dann auch bei dir, aber umso mehr plädiere ich tatsächlich nochmal für eine, genau wie du auch, Multi-Channel-Strategie.
Genau, also es muss halt einfach zum Geschäftsmodell passen und ich finde auch, dass du dadurch, dass die Provisionen ja meist fix sind. Klar spielen Online-Marktplätze häufig dann auch mal mit Provisionen. Also vielleicht jetzt mal nur mal wirklich ein konkretes Beispiel. Wir arbeiten ja selber mit den Marktplätzen zusammen und vor kurzem haben die Marktplätze, also nicht alle, aber der ein oder andere, die Provision im Baumarktbereich angehoben. Und das war scheinbar auch eine Reaktion vielleicht auf die Corona-Situation, dass ziemlich viele Menschen durch, ich weiß es ja nicht, Kurzarbeit, vielleicht im schlimmsten Fall auch Arbeitsverlust, in dem Moment einfach vielleicht die Zeit hatten, auch viel zu Hause zu werken.
Homeoffice.
Wollte ich gerade sagen, Homeoffice, sie sind nicht in den Urlaub gefahren, Urlaubsgeld war vielleicht noch übrig. Und das war dementsprechend auch vielleicht eine Reaktion vieler Marktplätze. Aber nichtsdestotrotz hast du immer eine relativ gute Kalkulationsbasis. Also die Provisionen, die dann vereinbart sind, die bleiben ja auch erstmal so. Und du weißt ja auch dann, wie gesagt, ganz genau, was du zu bezahlen musst, wenn du was verkaufst und der Verkauf beim Kunden da bleibt.
Ja.
Und das hast du ja beispielsweise bei einer fixen monatlichen Grundgebühr jetzt beispielsweise ja eben nicht.
Korrekt.
Da hast du ja immer die Kosten, also die fallen immer an, egal ob du verkaufst oder nicht. Und ja.
Ja.
So.
Ja, auf jeden Fall, wie du merkst, ein sehr spannendes Thema, worüber wir beide wahrscheinlich noch den ganzen Tag sprechen könnten. wie gesagt, wenn du dafür bist, dass Frederik in der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei ist und wir uns wieder zu den Themen auch austauschen anhand unserer verschiedenen Perspektiven, dann würde ich dich bitten, schreib mir einfach kurz eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich sage sie dir gerne auch nochmal. Die heißt einfach moin@kapitän-judith.de. Und dann freue ich mich auf dein Feedback. Ich wäre auf jeden Fall stark begeistert davon, wenn du sagst, Frederik soll nochmal kommen, weil für mich ist das eine durchaus sehr angenehme Art des Podcastens. Herzlichen Dank an Frederik, dass du heute wieder mit dabei warst. Das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut!
Vielen Dank!